habe ich schon Strom. Ja, Joy to the World, gutes Programm seit 27 Jahren. Guten Morgen auch, Joy. bei uns zu Hause Programm gewesen oder immer noch. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen, guten Morgen zum zweiten Advent. Ich habe mich schon lange jetzt mit dem Tag heute befassen dürfen, habe schon ganz lange gewusst, dass ich heute zu euch sprechen darf und habe mir immer wieder Gedanken gemacht und bin gespannt, wie ihr mitkommt und wie ich damit reinnehmen kann, was es bei mir ausgemacht hat. Ich habe ja generell immer ein bisschen Probleme mit dem Kirchenjahr und diesem starren Rhythmus und so. Das tut mir und meinem Glauben nicht besonders gut und hilft mir nicht besonders, muss ich sagen. Aber das Thema Advent, so wie es die Lisa auch schon angedeutet hat, das finde ich ist ein extrem wichtiges und gutes Thema. Und die Frage heute ist ja eben, was bedeutet das Thema für euch? Was bedeutet Advent für euch? Und vielleicht dann am Ende auch, wie konkret ist eigentlich eure Erwartung an den Advent und generell zu dem Thema? Was ich heute so ein bisschen ansprechen möchte, ist praktisch das Ankommen, die Ankunft hat immer irgendwas mit einem außergewöhnlichen Wirken oder Eingreifen von Gott in seine Welt zu tun. Irgendwie muss man sagen, Prophetie wird greifbar und kommt in die Realität. So wurde praktisch mit der Geburt Jesu eine lange Verheißungs- und Wartezeit beendet. Der verheißene Retter, der verheißene Messias kam als Kind in die Welt. Und ein wesentlicher Aspekt unseres christlichen Glaubens ist immer noch das Warten, ein langes Ausharren auf eine weitere Ankunft. Seit fast 2000 Jahren hat der Sohn Gottes die Erde verlassen und ist zurück beim Vater im Himmel. Und wieder ist die Prophetie der Grund, warum wir als Gemeinde erwartungs- und hoffnungsvoll auf eine erneute Ankunft des verheißenen Königs warten. Besonders im Advent, gerade ein bisschen, dass es da immer besonders kommt, wäre es nicht doch viel besser, andauernd in dieser Erwartung zu leben, denn schon immer ist die Naherwartung ein wesentliches und wichtiges Thema der Gemeinde. Ich habe dazu, um das ein Stück weit abzudecken, drei Punkte heute mir überlegt gehabt oder so hat sich dann irgendwo ergeben. Der erste Advent, Gott offenbart sein Tun. Das zweite, wie verstehen wir eigentlich, vielleicht ein bisschen grundsätzlicher auch, prophetisches Wort. Und das dritte ist der Advent und dann unsere konkrete Erwartung. Was ist unser Antrieb irgendwo ein Stück für unser Leben? Ja, anlässlich des Advents schauen wir uns heute mal das Kommen von Jesu als Messias an. Also wir kennen die Geschichte ja zu gut. Am 24. werden wir sie wieder lesen und werden daran denken, wie Jesus in die Welt gekommen ist. Die Frage ist ja, warum überhaupt das Kommen Jesu, warum ein Kommen Jesu, warum ein zweites Kommen Jesu? Man muss ja dazu wissen, es hat ein Problem gegeben. Es gibt einen Riss zwischen dem Schöpfer Gott und seinen Menschen. Der hat ganz am Anfang schon begonnen und er hat die Beziehung zwischen Gott und den Menschen doch sehr stark belastet. Bereits durch die ersten beiden, von denen uns im 1. Mose berichtet ist, bereits bei den ersten beiden hat es begonnen. Die Geschichte ist bis heute so, dass sich Menschen gegen ihren Schöpfer auflehnen und sich von ihm abwenden. Um die Beziehung aber wiederherzustellen, hat Gott auch schon bereits von jeher einen Rettungsplan in sein gesamtes Denken und in sein ganzes Werk eingebaut und ist dabei, diesen umzusetzen. Und eben innerhalb dieses Rettungsplans ist das entscheidende Ding, der entscheidende Moment, dass Gott selber auf die Erde gekommen ist, dass Gott selber durch seinen Sohn auf die Erde gekommen ist und Voraussetzungen geschaffen hat durch Kreuz, durch Tod und Auferstehung, dass diese Beziehung wieder heil werden kann. Und das ist eigentlich die Grundlage, warum es überhaupt um ein Kommen von einem Messias gehen muss. Und dann kommt eben ins Spiel, dass wir an einen allmächtigen Gott glauben, an einen allmächtigen Gott, der in der Lage ist. Und er sagt von sich in Jesaja 46, er ist der einzigste Gott. der das eben kann. Er kann im Vorhinein sagen, was er tun wird. Also er ist so mächtig, dass er tun kann, was er sich ausgedacht hat und was Teil seines Planes ist. Und nun, wie lauten diese Prophetien? Es gibt insgesamt 300, würde ich sagen, Schätze in der hebräischen Bibel, die eine Bedeutung haben für die Gemeinde heute. Also von den 300 können wir heute nur ein paar wenige bloß mal anschauen, aber es geht eigentlich bloß mal darum, zu schauen, was bedeutet es, wenn ein allmächtiger Gott im Vorhinein sagen kann, was er tun will. Und immer im Hintergrund, was bedeutet es für uns, wenn es von den 300 noch 150 gibt, die ausstehend sind. Ich weiß es nicht, das weiß ich bloß. Eine bestimmte Zahl, aber wenn noch etliche im Raum sind, die noch offensichtlich unerfüllt sind. Also bereits im Garten Eden hat es angefangen, wird der Schlange zugesprochen, dass aus dem Samen, dem Nachkommen der Frau, also so schon da kommt dieser Gedanke rauf, also der Messias wird nach der Frau, völlig untypisch, eben nach der Maria und nicht nach dem Mann, benannt sein, und es wird typisch auf eine Frau hinlaufen. Die wird, also der Same der Frau wird kommen und wird dem Bösen den Schädel zertreten. Bemerkenswert finde ich auch immer die Aussprüche Bileams in der Linie der Prophezeiungen. Das war ein babylonischer Astrolog, und vielleicht war das auch die Grundlage, warum die Weisen aus dem Morgenland überhaupt die Gedanken hatten, dass ein Messias in Jerusalem oder nahe bei Jerusalem zur Welt kommen wird. Die sogenannten Weisen aus dem Morgenland. Und im vierten Spruch, der bereits im 4. Mose 24 geschrieben ist, schreibt der Bileam: Es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann mit geöffnetem Auge. Es spricht, der die Worte Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthülltem Augen. Und jetzt kommt es: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Also schon sehr, sehr früh hat da ein Mann übernatürliche Offenbarung bekommen, hat Gedanken ins Herz bekommen oder gesehen, wie auch immer es konkret ausgeschaut hat. Aber er bekommt schon eine Offenbarung hin, was wird denn irgendwann passieren, ein konkretes Ereignis. Dann geht es weiter. Wie beschreiben die Propheten weiter den kommenden Messias? Es kommen die Stichworte: ein Erlöser, ein Vermittler, ein Fürbitter, wie schon gehört, der Same der Frau, aber auch der Same Abrahams, der Same Judas, ein König, ein Prophet. In Jesaja 7 wird uns eine Jungfrauengeburt beschrieben, im Kapitel 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch, Volk Israel, ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen, Gott mit uns. Dann gibt es Angaben über den Ort. Es wird in Bethlehem Ephrata, sagt der Micha 5, im Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Offenbar ist Gott sogar wichtig zu sagen, nee, der kommt aus Bethlehem Ephrata, nämlich das Bethlehem da unten, in der Nähe von Jerusalem, vor den Toren Jerusalem, der Stadt Davids, und nicht aus dem Bethlehem da oben in Galiläa, das es eben auch gibt. Also so genau will der Prophet es, und weil es ihm wichtig ist, den Gläubigen mitteilen. Dann eben immer ganz wichtig in den Prophetien: Es kommt der Herrscher aus oder der König aus der Davidslinie. Beispielsweise lese ich da Jesaja 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man wird seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in die Zeitalter. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Also ganz konkrete Voraussehungen passieren da. Und was aber immer so ein bisschen das Thema ist, es gibt so eine gewisse Diskrepanz in den Aussagen. Also es wird immer, wie wir es aus heutiger Sicht natürlich vielleicht deutlich einfacher sehen können, die Diskrepanz zwischen dem leidenden Gottesknecht und dem siegreichen Herr. Es sind eigentlich immer Dinge, die auch zum Teil in den Prophetien ganz eng miteinander verwoben sind. Manchmal Satz nach Satz, dass es einmal um den leidenden Knecht geht, um den Diener Gottes und dann wieder der siegreiche Herr, wie wir es vorher schon mal gehört haben, der dem Völkern den Schädel zerschmettern wird, der Sieg machen wird, der ein Friedensreich aufrichten wird und der herrschen wird. Und das ist eben genau die Diskrepanz, wo wir heute schon doch deutlicher sehen, es war eben ein erstes Kommen und ein zweites Kommen. Zur Zeit Jesu kriegen wir das ja mit, wie das immer eine Diskrepanz war, dass eigentlich Leute den König erwartet haben, der die Römer aus dem Land wirft und dann haben die den Gottesknecht eigentlich erlebt und gesehen. Also da gab es schon immer die Diskrepanz, was dann zu einer gewissen, ja, zu gewissen Problemen bei der Einordnung geführt hat. Also weiter lese ich noch. Was wissen wir noch zum kommenden Messias? Er ist der Sohn Gottes, nach den ersten Versen von Psalm 2. Der Messias wird als Diener Jahwes bezeichnet, der seinen Willen ausführen wird, ein Lehrer der Gerechtigkeit, sanftmütig, freundlich, das Licht für die Heiden. Und wir kennen dann eben die Stellen von dem leidenden Knecht. Die sind ganz besonders wichtig für uns, weil wir eben genau Jesus auch so wissen, wie das er war. In Jesaja 50, der Herr, Jahweh, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel, aber der Herr, Jahweh hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Und noch weiter kennt ihr das Kapitel 53, das Leiden des Gottesknechts, der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen. Und sogar schon mit dem Ausgang, dass er seine Seele als Schuldopfer geben wird, dass der Plan des Herrn gelingen wird. Genau das, was ich vorher gemeint habe. Gott selber bringt mit seinem Messias den Riss wieder, der kittet wieder diesen Riss, der schafft eine Möglichkeit, dass Mensch und Gott wieder vereint sein können und dass Schuld und dass Trennung überwunden werden kann. Der Messias wird als Erstling nach dem Tod wieder das Licht schauen und darin viele Nachkommen haben, denn er trägt die Schuld aller Geschöpfe. Und was ich halt eigentlich zeigen möchte mit all den Versen, ist, wie konkret doch, weil wir ja eben die Geschichte Jesu aus den Evangelien kennen, wie konkret doch die Prophetie war und wie, ja, unfassbar aus meiner Sicht ein allmächtiger Gott, das, was er von sich selber sagt, das seine Pläne im Vorhinein sagen kann. Was ich auch in dem Zusammenhang eine ganz starke Geschichte finde, ist eben, als Jesus in Lukas 4 es berichtet, in der Synagoge zu Nazareth predigt. Und da heißt es so, da wird die Geschichte beschrieben in den Evangelien, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen, Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Er fing aber an, zu ihnen zu sprechen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt worden. Also Jesus war in der Synagoge und ihm wird die Schriftrolle gereicht, dass er liest an diesem Sabbat. Und wie es eben so will, ist es eben Jesaja 61 an diesem Tag dran zu lesen. Und er liest vor die Verse 1 bis 2a nach unserer heutigen Zählung und bricht dann ab und sagt an der Stelle: Und bis dahin, oder das ist heute vor euren Augen und vor euren Ohren erfüllt worden. Was er aber nicht sagt, weil er bricht ja den Vers mittendrin ab, ist, was Jesaja auch schreibt. Er schreibt nämlich weiter: Und der Tag der Rache, beziehungsweise der Tag Jahwes, für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, eine Pflanzung des Herrn, dass er durch dich, durch sie verherrlicht. Also insbesondere, was direkt anschließt, ist eben der Tag des Herrn, der Tag der Rache, auf den ich nachher noch ein bisschen eingehen möchte. Da hat Jesus vorher den Cut gesetzt und hat praktisch aufgehört und gesagt, der erste Teil, der ist heute schon für euch, vor euren Ohren in Erfüllung gegangen. Was auch so eine schöne Stelle ist, in Zacharia 9 wird es geschrieben, da steht: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig auf einem Esel reiten, und zwar auf dem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und dann kommt wieder so ein harter Cut. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verkündet Frieden den Nationen. Also auch da wieder, sage ich mal, der Reiter auf dem Esel versus dem Reiter auf dem weißen Pferd, wie wir es dann aus der Offenbarung her schon kennen. Bei dem ersten Kommen, der Gottesknecht, der Diener, der noch auf dem Esel unterwegs ist. Beim zweiten Kommen wissen wir aus der weiteren Offenbarung, der Reiter auf dem weißen Pferd, der eben dann als König kommen wird. Also ich finde auffällig bei all diesen Offenbarungen, zum einen wie konkret das auf das erste Kommen Jesu alles hinzeigt und das zweite eben die verschiedenen Charakteristiken der beiden Kommen, sage ich es mal, das eine, der auf dem Esel reitende, das andere, der auf dem weißen Pferd, der sein Königreich aufrichten wird, der herrschen wird, der Feinde vernichten wird und der dann ein Friedensreich auf der Erde ausbreiten wird. In dem zweiten Teil möchte ich ein bisschen darauf hinzeigen, wie verstehen wir denn eigentlich die Prophetien. Ich finde, es ist in der Kirche generell sehr stark umstritten und umkämpft und diskutiert auf jeden Fall, wie sind Prophetien eigentlich richtig zu verstehen. Und da gibt es unter uns vielleicht auch verschiedene Meinungen, in der Kirche als Gesamten auf jeden Fall. Und ich habe gedacht, ich zeige einfach mal, wie haben Personen der Bibel Prophetien verstanden. Und habe dann gedacht, wo schauen wir hin? Wir schauen mal, wie Jesus Prophetien versteht, wie Paulus Prophetien versteht. Und da finde ich eigentlich, was ich schon vorgelesen habe, ein gutes Beispiel dafür. Jesus liest Jesaja 61 in der Synagoge und sagt dann: Heute ist diese Schrift erfüllt worden vor euren Ohren. Erfüllt in seiner Person. In seinem Werdegang bezieht sich Jesus dann öfters auf Jesaja 53, auf den leidenden Gottesknecht. Zum Beispiel sagt Lukas 22 beim letzten Abendmahl, da spricht Jesus zu den Jüngern und sagt: Denn ich sage euch, dies muss an mir erfüllt werden, was geschrieben steht, bezieht sich auf Jesaja 53, Vers 12. Er ist unter die Übeltäter gerechnet worden. Jesus sieht sein Leiden als Erfüllung des Gottesknechtslied aus Jesaja 53. Generell auffällig im Leben Jesu und in den Berichten der Evangelien ist dieses göttliche Muss. Also 12-mal schreibt allein Matthäus die Formulierung, dies muss erfüllt werden oder damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist. Beispielsweise beim Einzug in Jerusalem wird, sagt Jesus selber, das Geschehen selbst, deutet Jesus das Geschehen selbst so, dass die Prophetie aus Zacharia 9, die ich vorher gelesen habe, erfüllt wurde. Dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einem Esel reitend. Da ordnet es Jesus selber so ein. Ich finde auch ein gutes Beispiel dafür ist Jesu Begegnung mit den Emmaus-Jüngern. Wenn wir da die Geschichte lesen, wie argumentiert Jesus dort in Lukas 24? Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und dann kommt es wieder, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose, 1. Mose 1, wo ich vorher begonnen habe, und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen alle Schriften, das, was ihn betraf. Und dann später bei der Begegnung mit den Jüngern, sagt er dann auch nochmal, er sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und in den Propheten und den Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen. Und das finde ich auch ein ganz tolles Gebetspunkt, der uns ja ruhig zu eigen werden dürfte, zu sagen, wir bitten Gott darum, dass er uns den Sinn für die Schriften, um die zu verstehen, dass er uns den öffnet. Weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann habe ich mir schon immer, war das für mich vorbildlich, wir hatten das ja im letzten Jahr ausführlich im Weihnachtsmusical, die Person von dem Simeon, wie der Jesus erwartet. Und auch da denke ich mir immer, wieso kann ein Mensch sein Leben so ausrichten wie der, der jeden Tag in den Tempel geht und schaut, ob der Messias da ist, weil der eben von diesen Prophetien so überzeugt war, die werden sich erfüllen, ich werde. Und er hatte natürlich noch einen Tipp vom Heiligen Geist, wie wir wissen, dass er das sogar noch leibhaftig erleben wird. Aber ich finde auch die Konsequenz für sein Leben, die finde ich schon auch bemerkenswert und vorbildlich bei dem Simeon. Und dann würde ich noch kurz bei Paulus vorbeischauen. Wie sieht der die alttestamentliche Prophetie? Allein in seinen Briefen gibt es 90 bis 100 direkte Zitate aus dem Alten Testament. Das sagt dann immer, ja, die Schrift sagt, oder er sagt, Jesaja sagt, Mose spricht, David spricht. Das sind so typische Formulierungen, zum Beispiel im Römerbrief, aber eigentlich durchgängig, wo Paulus immer sich referenziert auf Worte aus dem Alten Testament. Auch der Paulus versteht die prophetischen Aussagen des Alten Testaments wörtlich und nicht symbolisch, geistlich oder irgendwie nachträglich redaktionell erweitert. Lukas berichtet von Paulus in Thessaloniki in der Apostelgeschichte. Das finde ich auch so ein typischer Text. In der Apostelgeschichte 17 steht er. Sie kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Messias, der Jesus, den ich euch verkündige. Gleiches Muster erlebt man an anderen Stellen auch noch, wo er unterwegs war. Zum einen, geh in die Synagoge, ich zeige euch anhand des Alten Testaments, den Schriften, die schon da waren, dass eben Jesus, der aus den Toten auferstandene, Gottes Sohn war und dass der, der Christus ist. Also ich komme zum Schluss, dass die Personen der Bibel, die Prophetien und die Propheten als sich wörtlich erfüllende Texte und Gottes Offenbarung über seinen Zeit- und Heilsplan, dass sie das so verstanden haben. Und wir dann sagen, was ist jetzt unsere Adventshoffnung in dem dritten Teil? Ja, wie gehen wir mit diesem großen Bogen, den ich schon halb aufgespannt habe, um. Was ist unsere Adventshoffnung? Wie beschäftigen uns die Texte der biblischen Prophetien, die Jesus offensichtlich noch nicht erfüllt hat, die in der Geschichte, die wir kennen, noch ausstehend sind? Begnügen wir uns da mit einer vagen Hoffnung, dass Jesus irgendwann irgendwie wiederkommt? Oder ist es uns nicht doch viel mehr wert und viel wichtiger, weil, ja, wenn das doch Gott so wichtig ist, seine Allmacht dadurch zu zeigen, dass seine Gläubigen seinen Plan und seinen Willen doch offenbar bekommen haben? Und wenn er sogar die Gemeinde mit dem Dekodierer, dem Heiligen Geist, ausgestattet hat, dann finde ich es wirklich sehr wichtig zu sagen, es ist mir dann nicht so ganz egal und es ist mir nicht wichtig, da vage eine Idee zu haben, dass der irgendwann kommt, sondern ich denke, es ist eine wichtige Aufgabe für uns, damit auseinanderzusetzen. Und ich möchte da noch ein paar Punkte setzen heute, was mir da zum Beispiel aufgefallen ist in der Bibel und was ich als wichtige Punkte sehe. Der Paulus fängt an im 2. Korinther 6, Vers 2. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Eine ganz wichtige Aussage, die wir kennen und die uns geläufig ist. Er spricht von einem Tag des Heils, von einer Zeit der Gnade. Also nicht nur 24 Stunden, sondern das ist praktisch ein Zeitfenster, das gegeben ist, eine Zeit der Gnade und des Heils, in der wir jetzt leben. Aber wenn das ein Tag und eine Zeit ist, dann hat die auch wahrscheinlich ein Ende. Also heute noch können wir die günstige Zeit dieses Kairos nutzen und Menschen zum Glauben einladen, um durch die geöffnete Tür zum Thron der Gnade zu gehen. Der von Paulus genannte Tag des Heils, die Zeit der Gnade oder die Zeit der Gemeinde endet nach der Prophetie an einem nächsten Tag. Also soweit ist es, glaube ich, schon relativ logisch doch irgendwie für mich. Also, wie heißt der nächste Tag? Ja, ich würde sagen, es kommt der Tag des Herrn, der auch genannt ist. Der Tag des Herrn ist jetzt keine neutestamentliche Idee oder Erfindung. Nee, das bereits im Alten Testament wird die Bezeichnung in der Prophetie eingeführt. Und dazu gibt es auch wieder wirklich etliche Texte, die dieses Ereignis, diesen Tag Jahwes, ein Tag für Jahwe, ein Tag des Zorns und des Grimms oder allgemein an jenem Tag beschreiben und darüber handeln. Also 16 Mal allein im Kapitel Zacharia 12 bis 14 wird Eigenschaften oder Ereignisse an diesem Tag des Herrn beschrieben. Ein paar Auszüge davon. Also ich würde sagen, es gibt drei Aspekte, die diesen Tag des Herrn charakterisieren. Der erste Aspekt wird vielleicht deutlich, ich lese euch mal ein paar Stellen vor. Denn nahe ist der Tag, ja nahe ist der Tag Jahwes, ein Tag des Gewölks, Gerichtszeit der Nationen wird er sein. Jesaja 13 schreibt, heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Also irgendwie bekommt man den Eindruck, es ist ein Gerichtstag, an anderer Stelle auch ein finaler Gerichtstag über die Erde und über die Nationen. Johannes, der Jünger und Apostel, sieht in seiner Offenbarung in den Kapitel 16 bis 19 diesen Tag noch sehr viel detaillierter. Der bekommt dann noch viel mehr Informationen drüber. Irgendwo kriegt man den Eindruck, lange war die Geduld, lange war der Tag der Gnade und nun bringt Gott zurecht. Endlich macht Gott dem Bösen ein Ende. Der stolze, hochmütige und gottlose Mensch wird erniedrigt und gedemütigt werden. So schreibt Jesaja im Kapitel 2, die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt und der Hochmut des Mannes wird gebeugt. Aber der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Und dann noch vielleicht eine Stelle aus dem Obadja. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein. Das ist so irgendwo der erste Aspekt, sage ich mal, dem Tag des Herrn zugrunde liegt. Ein Gerichtstag für die Nationen. Dann ist aber interessant, wie das weitergeht in der Bibel. Israel soll sich offenbar nicht zurücklehnen und sagen, Tag des Herrn geht uns nichts an. Offenbar war dies ja so, dass daher verkündigt auch ca. 80 Jahre nach dem Obadja der Prophet Amos, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Und im Jeremia steht weiter, wehe, denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er. Und es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob, eben genau eine Zeit der Bedrängnis für Israel. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Drangsal, Bedrängnis für Israel, mit einem Hoffnungsschimmer für das Ziel. Und letztlich noch bei Daniel. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Wir haben, wie gesagt, schon im Alten Testament viele, viele Stellen über diesen Tag des Herrn. Und wir haben im Neuen Testament wird eben der Begriff der Tag des Herrn, der Tag Jahwes, weiter aufgegriffen und in der Endzeitrede von Jesu in Matthäus 24 und auch in der Offenbarung wird er noch deutlich erweitert. Und dann kommt noch der dritte Aspekt für den Tag des Herrn oder den Tag des Zorns. Also ich hatte ja gesagt, Gericht für Nationen, Gericht über Jakob. Und dann kommt der dritte Aspekt, Jesu Machtübernahme. Zacharia 14, Joel 4 beschreiben die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg. All diese Prophetien, die vorher in der zweiten Hälfte irgendwo dann nicht in Erfüllung waren, bei dem ersten Kommen Jesu, kommen jetzt zur Erfüllung. Und Jesu wird stehen auf dem Ölberg, der vor Jerusalem im Osten liegt. Also auch da ist wieder sehr konkret die Prophetie, wo wird denn das stattfinden, wo wird dieser Jesus sichtbar für alle wiederkommen, um sein Friedensreich aufzubauen. Der Amos schreibt da auch noch ergänzend dazu, an jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richte ich auf und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Also ich bringe die wieder zurück auf den Stand, wie es eigentlich von immer von mir geplant war. Ich richte mein Friedensreich auf der Erde auf und ich werde die ganzen Dinge, die auf diese Zeit hin schon prophezeit sind, dann in Erfüllung bringen. Also es gibt den Charakter von diesem Tag des Herrn, muss man sagen, in diesen drei Aspekten, durch Gericht zum Heil, könnte ich das für mich überschreiben. Ja. Dann würde ich gerne in die Briefe noch reinschauen wieder, was sagt denn eigentlich der Paulus über diese Zeit und über die Zeiten. Der nennt den Tag, besonders in den Briefen an die Thessalonicher, den Tag Jesu Christi. Der nennt den weiter auch Tag der Vollendung der Gemeinde, Tag der Erlösung oder wiederum auch nur den Tag. Inhaltlich beschreibt er in diesem Zusammenhängen immer die Vollendung der Gemeinde. Das Haupt und Glieder werden da irgendwie zusammengefügt. Was bisher im Entstehen war, die Gemeinde, wird an diesem Tag vollendet. Paulus war ja einige Zeit in Thessaloniki und hat die junge Gemeinde in diesen Dingen gelehrt. Im ersten Thessalonicher Brief lesen wir eigentlich Inhalte dieser Lehre und dieser Gedanken. Da schreibt er zum Beispiel im Kapitel 4, da geht es darum, den 5 Punkte, beim Schall der Posaune Gottes wird Christus herabkommen vom Himmel. Nächster Punkt, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Nächster Punkt. Dann werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden. Nächster Punkt. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Das Haupt und die Glieder, der Leib des Christus wird vollendet werden an diesem Tag. Und letztlich endet er und sagt, so ermuntert euch nun mit diesen Worten. Also predigt diese Worte, verteilt diese Worte in der Gemeinde, ermutigt euch mit diesen Worten. Und dann geht es im Thessalonicher Briefen weiter um dieses Thema. Im zweiten Brief, finde ich ein ganz interessanter Abschnitt, den er da schreibt, 2. Thessalonicher Brief, in Kapitel 2, der beginnt so, ihr wartet darauf, Brüder und Schwestern, dass Jesus Christus, unser Herr, kommt und wir mit ihm vereinigt werden. Genau, die Lehre aus dem 1. Thessalonicher Brief, wahrscheinlich auch die Lehre, die er in Thessaloniki bei ihnen vor Ort gebracht hat. Wir bitten euch nun aber, lasst euch nicht so rasch verwirren oder erschrecken durch die Behauptung, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Glaubt es nicht. Auch wenn sich jemand auf eine Eingebung des Heiligen Geistes beruft oder auf irgendeinen Ausspruch oder auf einen Brief, als sei er von uns, dass euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, als sei dann, denn das zuerst, Punkt, 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 Punkt. Und dann kommt eine Auflistung von allen Dingen, die noch geschehen müssen, bevor der Tag des Herrn, der Tag Yahweh, von dem wir vorher gesprochen haben, beginnen könnte. Also, wie kann man die Situation einordnen? Paulus hat sie gelehrt. Paulus hat ihnen alles gesagt, auch über den Tag Jesu Christi. Und jetzt kommt dann die Information zu ihm. In Thessaloniki ist Unruhe da. Da sind die verängstigt, sind verwirrt, erschreckt, weil jemand die Lehre reingebracht hat, nee, der Tag des Herrn hat schon begonnen und sie sind verwirrt. Warum? Weil, aus meinem Verständnis raus, hätte dann ja sein müssen, dass die Zeit von Drangsal, von Zorn und Gericht schon da wäre. Also sie müssten eigentlich jetzt schon da, und sie haben das ja wahrscheinlich auch erlebt, dass die Verfolgung der Gemeinde schon stattgefunden hat, aber der Paulus hatte ihnen doch gelehrt und gerichtet und berichtet im Kapitel 5, Vers 9 im ersten Brief noch, dass die Gemeinde nicht zum Zorn bestimmt ist. Oder auch über die Aufgabe der Gemeinde. Da steht nämlich im Kapitel 1, Vers 10, im zweiten Brief, wir sollen den Sohn aus dem Himmel zu uns erwarten, der aus den Toten auferstandene Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Also die hatten wohl den Gedanken, dass die Gemeinde diesen Tag des Zorns, den Tag des Herrn, nicht erleben muss, sondern dass die Gemeinde gerettet würde vor diesem Zorn, vor diesem Tag des Zorn. Und das stellt für mich jetzt ja die Frage dar, sind jetzt die beiden Ereignisse, die wir da hinten sehen, oder aus meiner Sicht hinten, der Tag Jesu Christi, der Tag des Herrn, sind das die gleichen Ereignisse? Fällt es zusammen? Reden wir von einem Wiederkommen? Oder gibt es da vielleicht zwei Dinge, die ähnlich sind, aber doch unterschiedliche Gesichter haben? Für mich ist es eigentlich so relativ klar, weil auch weil eben die ja ganz unterschiedlich doch bewertet wurden. Zum einen haben wir vorhin ja gelesen, bei Jesaja, zu dem Tag des Herrn heult, denn des Herrn Tag ist nahe, er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen, er wird Finsternis sein und nicht Licht. Dagegen für den Tag Jesu Christi, sagt der Paulus an dem Timotheus, der Siegeskranz als Belohnung an jenem Tag für alle, die sein Erscheinen freudig herbeisehnen. Und das Gebet der Gemeinde war ja schon immer das Maranatha, komm Herr Jesus. Also es war ja eigentlich ein sehr freudiges Ereignis. Und das war eben, ist dieser Unterschied, der dort in dem 2. Thessalonicher Brief behandelt wird. Die Unsicherheit, die in der Gemeinde aufgekommen ist, dass eben jemand gesagt hat, der Tag des Herrn, der Tag des Zorns, der Tag des Gerichts hat begonnen und die Gemeinde der Meinung war, der ist gar nicht für uns. sondern wir warten eigentlich auf die Hinwegnahme, auf die Vereinigung mit unserem Haupt und wir erwarten, dass wir den Siegeskranz übergeben bekommen als nächstes Ereignis. Und das finde ich ein sehr wichtiger Gedanke, über den wir uns versuchen müssen, Klarheit zu bekommen, weil ich finde, es macht einen großen Unterschied. Was haben wir noch darüber an Informationen? Im Zusammenhang mit dem Tag Jahwes gibt es nämlich einige relative Zeitangaben. Also es geht einmal um 7 Jahre, es geht um 2 Teile zu je 1260 Jahren. Es geht um ganz viele Punkte, die als Voraussetzung für diesen Tag Jahwes schon genannt sind in den Propheten. Und die Frage ist ja für mich dann, kann im Zusammenhang mit dem Tag Jahwe, kann der Tag einfach so kommen? Kann man auf den in der Naherwartung warten, wenn doch viele Dinge da im Vorhinein erfüllt sein müssen? Also zum einen diese Zeitangaben, die aber nur relativ sind und trotzdem aber absolute Angaben, wie es auf der Erde aussieht, was auf der Erde sein muss, damit der Tag stattfinden kann. Generell lässt uns Jesus von Anfang an offen, als Jünger bei ihm sitzen und ihn fragen, wann wird es sein, wenn du das Reich dann aufrichten wirst. Sagt er aber, Zeiten und Stunden geht euch nichts an. Und deshalb nennt er sie auch nicht. Und für mich war jetzt dann am Überlegen, wie, also schon über Jahre auch hinweg, wie kann deine Gemeinde in der Naherwartung leben sollen, wenn dieses eine Ereignis, der Tag des Herrn, da wäre, für den es aber bestimmte Voraussetzungen braucht. Und ich fand in der Liste, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die den Tag Jesu Christi beschreibt, die der Paulus der Gemeinde gegeben hat, da beginnt, und die einzige Voraussetzung und Beginn dieses Tages, einfach der Schall der Posaune. Der Tag beginnt mit dem Schall der Posaune. Und genau, und ich habe mir jetzt überlegt mit den Zeiten, wie gehen wir eigentlich mit den Zeiten um? Und ich finde, das ist eigentlich der einzige Punkt oder der Punkt, der in der Gemeinde diskutiert wird und in der Gemeinde zu klären wäre, die jeder für sich selber dann auch klären kann und sollte. Gibt es einen zeitlichen Unterschied zwischen dem Tag Jahwes und dem Tag Jesu Christi? Ich kenne Menschen, die sagen, das ist null, das ist eigentlich das gleiche Ereignis. Und ich kenne Menschen, die sagen, da ist eine große Diskrepanz dazwischen. Und ich würde sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, da kann man in dieses X einfügen, im Prinzip von null hätte man können, sage ich, bis 2000. Also deshalb war die Gemeinde auch schon immer in der Naherwartung und hat in der Naherwartung gelebt von jeher, weil sie den Tag Jesu Christi schon immer als möglich gehalten hat. Die haben gedacht, der Schall der Posaune, des Starten des Tages Christus, der kann jederzeit stattfinden. Und deshalb war die Naherwartung schon immer Punkt im Leben der Christen. Und ich, nur so kann ich mir das auch erklären, dass ein Leben, wie jetzt der Paulus auch schon fordert und wie der Paulus das auch schon der Gemeinde ins Buch schreibt, wie der stattfinden kann und gelebt werden kann. Was machen wir mit der Nachricht und mit der Information? Ich finde, die wesentliche Aussage ist, lebt diesen Tag, lebt euer Leben in der Naherwartung, in dem Gedanken, Jesu könnte jederzeit wiederkommen. So wie Paulus das auch den Thessalonichern schreibt, tröstet und ermuntert euch mit diesen Worten. Ich denke mir, dass ein großer Teil der christlichen Gemeinde auch heute diesen Trost braucht und die weltweite Kirche, die unter Bedrängnis und Repression, Bedrohung, Leid und Krankheit leidet, dass die sehr angewiesen ist auf die Perspektive einer nahen Wiederkunft. Ein Teil der Kirche, die sich gut eingerichtet hat und für die Advent verknüpft ist, vielleicht eher mit Gemütlichkeit und mit Plätzchen, die wird Mühe damit haben, zu sagen, warum soll ich mein Leben in der Naherwartung oder was bringt es mir und meinem Leben, wenn ich in der Naherwartung von Jesus Wiederkommen oder das Vereinigtwerden und Vollendetwerden der Gemeinde führe? Ich würde sagen, und euch auffordern, lasst euch in den kommenden Wochen, nehmt euch in den kommenden Wochen Zeit, die besinnliche Zeit dazu zu nutzen und eure Sinne zu schärfen und unsere Adventshoffnung zu konkretisieren. Lasst uns Kerzen und Lichter anzünden, dass sich die Finsternis in unserem Umfeld erhellt und wir nach Paulus Leuchtkörper inmitten eines verdrehten Geschlechts darstellen, das Wort des Lebens sind. Auf den Tag Jesu Christi hin. Dass wir solche sind, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist und ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist der Tag näher, als da wir zum Glauben gekommen sind. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Nutzt die Zeit aus und zieht den Herrn Jesus Christus an. Römer 13. Also ich denke, immer war die Gemeinde aufgefordert, wach zu sein, den Herrn zu erwarten. Das Leben ist kein diesseitiges Projekt, sondern wachsen in der Hoffnung und im Vertrauen. Andere Prioritäten setzen als übrigen. Ewige Werte, tieferer Sinn in Beziehung anstatt in Besitz. Freude auch in schwierigen Lebenslagen, bewusstes und liebevolles Handeln, Wachsamkeit im Glauben, mehr Trost, weniger Angst, viel Gelassenheit und Vertrauen. Das sind für mich Kennzeichen eines Glaubenslebens in der Naherwartung unseres Herrn. So bitte ich euch, das persönlich zu prüfen, was ihr heute gehört habt, gerne auch zurückzumelden, wie es euch damit geht. Und ich möchte schließen mit den Worten aus der Heiligen Schrift, die Bibel auch abschließen. Die Gnade unseres Herrn sei mit euch allen. Amen.